So, ihr Lieben, was sind die fünf wichtigsten Dinge in eurem Leben? Jetzt nicht voreilig antworten, denn ihr geht wahrscheinlich gerade mal so durch. Familie, Partner, Gesundheit, klar. Aber da kommt natürlich schon das Allerwichtigste für euer geschäftliches oder gesellschaftliches Leben, euer Mobilfunkvertrag. Mich schaut gerade der Simon mit seinem bisschen frechen Gesicht an und sagt: Hey, ich habe hier mal eine ganz coole Idee, einen ganz coolen Deal für dich. Simon ist nämlich der Waschbär von Simon Mobile. Der hat nämlich für euch den Winter Wonder Deal.
Ja, das ist ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Also ihr könnt euch 60 Gigabyte ab nur 9,99 € im Monat sichern oder sogar 200 Gigabyte ab nur 24,99 € monatlich nur auf simonmobile.de. Ihr seid weiterhin maximal flexibel und könnt monatlich kündigen. Außerdem Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat, die ist auch dabei. Ganz neu könnt ihr das jetzt auch mit PayPal bezahlen und ein kleines Goodie on top. Über unseren Link simon.link/bestzeit bekommt ihr mit dem Code bestzeit5 für die ersten 6 Monate nochmal monatlich 5 GB kostenfrei on top. Das Ganze gilt bis zum 2.3., also simon.link/bestzeit und mit bestzeit5 bekommt ihr nochmal 5 GB gratis.
So Leute, jetzt haben wir mal eine intime Frage an euch. Wünscht ihr euch so zu Beginn des Jahres auch jemanden an eurer Seite, der euch gut versteht, der euch den Rücken frei hält und euch mitnimmt auf euer möglichen Weg zum Erfolg? Nee, wir reden jetzt gerade nicht von Online-Dating, auch wenn es sich so anhört, sondern von Online-Business. Und Philipp, du hast ja mit unserem Partner, mit Shopify, schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja, absolut, Ralf. Shopify ist auch unsere Plattform, auf die wir vertrauen, um unseren kenianischen Kaffee, unseren Moyo-Kaffee zu verkaufen. Und da geht es wirklich kaum simpler, als die Möglichkeiten über Shopify zu nutzen, sowohl von der Möglichkeit der Shop-Erstellung über die verschiedenen Pakete, die man dort dann eben auch buchen kann. Und am Ende auch, was natürlich Kundenservice und Zahlungsabwicklung anbelangt, da ist Shopify wirklich absolut top. Und Felix und ich, wir sind sehr, sehr happy mit Shopify. Von dem her können wir das guten Gewissens an euch weiterempfehlen. Shopify nutzen ja nicht nur wir, sondern bereits zehntausende deutsche Unternehmen. Und das Beste ist, ihr könnt damit wirklich überall verkaufen. Egal ob im Laden per Point of Sale, über Social Media oder Marktplätze wie eBay. Und das alles inklusive zuverlässigem 24/7 Support rund um die Uhr. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
So, sind das noch unsere Olympischen Spiele, so wie wir sie haben wollen, so wie Philipp sie erlebt hat? Okay, er war nicht Winterolympionik. Aber jetzt wollen wir es wissen. Von euch, von uns, von allen. Der beste Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, fühlst du Olympia gerade, Philipp?
Ich bin, also erstmal zu meiner Verteidigung, ich bin ein großer Verfechter der Sommerspiele. Und ich habe auch sehr ironische Debatten auf Instagram gesehen, wo so Abstimmungen gemacht wurden. Sind Winterspiele, sind Olympische Winterspiele überhaupt echte Olympische Spiele, so quasi? Da wurde so ein bisschen darauf abgehoben, dass ja nun vergleichsweise wenig Nationen gegeneinander antreten. In der Regel, also da gibt natürlich auch Ausnahmen. Snowboarden kann man offensichtlich auch in Australien und so weiter und so fort. Also da ist es jetzt nicht so limitiert auf Good Old Europe so. Aber am Ende des Tages bei sehr vielen Sportarten, im Speziellen in der Leichtathletik, auch Teildisziplinen, ist natürlich bei den Sommerspielen die Konkurrenzdichte ein bisschen eine andere. Ich würde da jetzt nicht so hart ins Gericht gehen. Ich kann jetzt mit Winter für mich, das ist ja kein Geheimnis hier im Podcast, wirklich wahnsinnig wenig anfangen, weil das überhaupt nicht meine Jahreszeit ist. Noch dazu kann ich nichts. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht für mich durchaus spannend ist, das anzugucken, weil ich da einfach einen krassen Respekt davor habe, weil ich mir denke, wow, das ist crazy. Wie machen die das? Und weil ich da also im Wintersport ja wirklich nichts kann, ich kann nicht Skifahren, ich kann nicht Snowboard fahren, ich kann nicht mal Schlittschuh laufen vernünftig, nötigt mir das erstmal schon Respekt ab, was die da machen. Also auch ganz banale Sache, die wahrscheinlich die wenigsten, na, ich möchte fast sagen, noch nie jemand unserer Zuhörer gemacht hat. Sorry, Skeleton. Also wie kommt man da drauf, dass so ein Mensch, jo, ist so eine Eisrinne, Kopf voraus, das ist, glaube ich, eine gute Idee, dann lass das mal ausprobieren. So, das finde ich schon krass. Ich hatte letzte Woche schon gesagt, ich finde Eiskunstlauf wirklich krass, also auch aus athletischen Gesichtspunkten. Ich fand dieses, ist das Buckelpiste? Das ist, wo die erst von dieser Schanze springen und dann dieses Buckelpisten, wo der eine Typ dann rückwärts irgendwie noch das, also gelandet, sich gefangen hat und rückwärts ins Ziel. Also es gibt ganz viele Sachen, wo ich dann schon mit Kinnlade unten davor sitze und das anschaue. Und jetzt haltet euch fest, das glaubt ihr jetzt vielleicht nicht, aber letzte Woche war ich ja meine Eltern besuchen mit unserer Kleinen und da haben wir natürlich auch, also den ganzen Tag lief gefühlt Wintersport und ab und an, wenn ich die Zeit hatte, habe ich mich natürlich mal auch hingehockt. Curling habe ich auch immer so ein bisschen belächelt. Also einfach, weil ich es irgendwie nicht ernst genommen habe als Sport. Ey, das war teilweise richtig spannend. Also das war teilweise richtig spannend, wo die sich dann gegenseitig blockiert haben und dann der letzte Stein entscheidet und alles mögliche. Also es gab echt eine Menge, wo ich sage, ich fand's cool oder finde es cool.
An dieser Stelle trennen sich unsere Wege. Hier endet der Bestzeit-Podcast. Philipp Flieger findet Curling gut, das kann ich nicht akzeptieren. Tschö.
Ey, die Deutschen sind so Curling. Die deutschen Männer sind so ein richtig junges Team, junge Typen. Die haben auch voll den, also die hatten voll die gute Energy. Also die fand ich cool irgendwie, die Jungs.
You see me perplex. Nee, also, was soll ich sagen? Also Curling ist. Dafür gibt es ja gar keine Entsprechung im Sommerprogramm.
Nee.
Müsste ich jetzt mal nachdenken.
Ich überlege gerade, was könnte man
sagen? Also eigentlich nichts. Ja, also wenn Baseball Sommersportart wäre, ja, ist es aber ja nicht.
In Los Angeles
kommt ja wieder,
wo du so eine
ruhige Hand viel schneller.
Ja, das stimmt. Natürlich so Konzentration und so diesen Stein und Mühe und hier und da bewegen und andrehen und so. Vielleicht in die Richtung so ein bisschen Geschicklichkeitsaspekte. Also, so denke ich es mir zumindest.
Also Curling, den muss ich ja eins zugutehalten, also dem Verband. Mhm. Das ist der schlauste Verband von allen.
Wie sie es geschafft haben, sich da in die Olympischen Spiele da rein zu
Curling setzen. Curling fängt 3 Tage vor der Eröffnungsfeier mit dem ersten Spielen an. Und endet, glaube ich, 4 Tage nach der Schlussfeier mit den letzten Spielen.
Ah, das ist krass.
Ja. Also, das ist natürlich Quatsch, aber ne, gefühlt. Mhm. Das geht von morgens um 9 bis abends um 22 Uhr. Das heißt, die blockieren die gesamte Fläche des Olympiaprogramms mit unterschiedlichen Formaten. Mhm. Gut, dass diese Formate-Inflation, die findet ja auch bei anderen Sportarten statt.
Problematisch. Ja, also, es ist aber nicht so viel live gekommen. Also meistens haben wir dann irgendwo einen der vielen Livestream-Optionen halt geguckt. Das ist dann unkommentiert. Ne?
Das, okay, genau. Okay. Das schon, ja. Nur erstens finden ja in der Regel 3 Spiele parallel statt.
Ja, ja.
Und immer, das ist ja ein Punkt bei den Winterspielen, das Programm ist halt viel weniger dicht als das im Sommer. Das finde ich im Sommer allerdings auch problematisch, weil viele Sachen einfach parallel sind. Aber immer, wenn andere Sportarten halt mal eine Pause haben oder was auch immer, dann ist Curling. Und zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt wird da in Spiele rein und rausgegangen. Plus, ich weiß nie, an welchem Punkt die noch sind. Und dann haben die schon 58 Round Robin. Ja, das ist auch so ein Begriff, der so richtig.
Es gibt keine Begriffe auf jeden Fall da. Ja.
Dann haben sie schon 58 Round Robin Spiele gespielt. Ja, aber die Experten erklären mir dann, ja, die können trotzdem noch Olympiasieger werden. Also die haben schon 7-mal verloren und 3-mal gewonnen. Ja, nee, ist alles noch möglich. Da sage ich, okay, Leute, ich kann mir auch Kegel auf die Auffahrt stellen und die umschubsen, ja, und kann das jetzt sagen, hey, ho, Olympic Games, ja. Also, da komme ich nicht mit. Ich habe auch leidenschaftliche Diskussionen natürlich wieder über Bob und Rodel und so weiter geführt, weil das betreiben ja 4 Nationen auf der Welt ernsthaft. Also, nee, wir betreiben das ernsthaft und sonst keiner.
Genau, und die meisten haben ja gar nicht die Anlagen, wo du das trainieren könntest.
Erstmal das, plus da geht natürlich auch relativ viel Kohle über die FES rein, ne? Also die, ja. Das Institut, das halt die Olympia, wie soll ich sagen, Materialien und Geräte ja auch für den Sommersport entwickelt. Mhm. Ja, das gucken die Menschen halt mit wachsender Begeisterung, weil wir als Deutschland da halt extrem erfolgreich sind. Aber da tue ich mich halt schon auch schwer. Also wenn du wirklich 4, 5 maximal Nationen hast, die das weltweit ernst meinen oder eben einfach gar keine Bahnen haben und in Teilen ja die Deutschen ihr altes Material Entwicklungsländern in diesem Sport zur Verfügung stellen, damit halt ausreichend
Wettbewerb überhaupt stattfinden kann.
Genau. Da kommt es dann halt, für mich geht es dann halt irgendwann in den Bereich, okay Leute, das kannst du nicht mit mit Leichtathletik oder mit Schwimmen oder mit sonst was vergleichen im Sommer, wo 180, 200 Nationen daran teilnehmen.
Ja,
ja, ja. Ist ja mein Beispiel, das habe ich ja hier schon mehrfach gesagt. In der Leichtathletik gewinnen über 70 Nationen Medaillen bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften. Über 70 Nationen. So viel nehmen gerade an Winterspielen teil.
Ich wollte gerade sagen, machen überhaupt 70 mit bei den Winterspielen.
Ja, ein bisschen mehr, aber ne?
Ja, ja.
So.
Ja.
Und dann nimm mal, weil heute Mittag waren die Moderatoren oder Moderatorinnen da beim ZDF schon wieder depressiv, weil sie sich ja abhängig machen von deutschen Erfolgen. Jetzt nimm mal Rodel und Bob raus aus dem deutschen Medaillenkontingent. Und dann sind wir relativ weit weg von irgendwas, was eigentlich war ja, glaube ich, der Anspruch, die Top 3 zu erreichen. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, schon gar nicht mehr möglich, allein von den potenziellen Chancen, weil Norwegen halt brutal ist. Ja, da müssen wir sicher gleich auch noch ein Wort drüber verlieren. Weil Italien natürlich völlig überraschend zu Hause halt einen riesengroßen Schwerpunkt hat, auf viele Sachen gelegt hat, wo sicher auch sehr viel Geld geflossen ist, klar.
Ich wollte sagen, das finde ich jetzt wiederum gar nicht so überraschend, weil das ist ja fast immer so. Also bestes Beispiel London 2012, die Briten 4 Jahre davor, also unter Ferner liefen, wirklich, also blamabel fast. Und 4 Jahre später, als wäre es eine neue Sportnation so ungefähr. Ne? Und da ist natürlich auch wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, sogar Milliarden sind ja da dann in die oder über 1 Milliarde ist ja in die Spitzensportförderung dann geflossen, teils aus der Lotterie, teils staatliche Mittel. Und klar, mit Geld gewinnt man Medaillen. Das ist nun mal auch ein Teil der Wahrheit. Nicht nur, ne, aber es ist schon so, je nachdem, wie viel Leuten du die Perspektive geben kannst, dich voll darauf zu konzentrieren, die besten Materialien, besten Anlagen zur Verfügung zu stellen, dann, also bei Italien, es hätte mich sogar überrascht, wenn die jetzt nicht so gut gewesen wären.
Natürlich sind da halt auch viele Sachen dann knapp für die ausgegangen, ne, und so, ne, Riesenslalom, Frauen, ja, okay, das kann natürlich auch anders ausgehen.
Klar.
Ja, ist ja klar. Oder, keine Ahnung, Eisschnelllauf kann halt auch anders ausgehen. So, ne? Das sind halt so Sachen, die dann zusammenklicken. Ne? Aber das ist ja auch etwas, was eine große Rolle spielt, ne? Mentale Stärke. Ja? Ja. Weil kommen wir ja direkt schon zu deinem Shocking-Moment dieser Woche. Ja?
Oh, ja.
Hat ja viel mit mentaler Stärke zu tun. Ja. Und heute gab es ja auch so einen Moment. Du hast die Option, in deiner eigenen Nation zu performen. Ne? Du hast das selber erlebt, mit der, also auf einem etwas anderen Level, aber trotzdem, das ist ja von den Ansprüchen und von den Vibes nicht so weit voneinander entfernt. Ne? Bei dir war es die EM in Berlin, ja, hier ist es Olympia, klar, das ist das ganz große Ding für olympische Sportarten. So, und dann hast du so eine Disziplin wie Slalom. Mhm. Ja, und da habe ich schon die ganze Zeit gesagt, überleg mal, du bist qualifiziert für Slalom, ja. Deine ganze Familie kommt aus Norwegen, USA, Kanada, ja, hat komplett Trikots in deinem Namen drauf und haben noch tausende Euro ausgegeben und du fädelst im ersten Lauf ein. Ja, das ist ja das eine schon. Ne? Da sehe ich aber einen tiefen Respekt, also sowohl von den anderen Sportlerinnen und Sportlern, aber auch von den Zuschauern da vor Ort und ich glaube durchaus auch von denen zu Hause. Ja, wobei zu Hassnachrichten und so kommen wir sicher gleich auch noch. Auf der anderen Seite, das ist ja schon ein brutales Spiel, ne? Also wenn du so eine Sportart hast, wo du einfach so schnell halt. Ne?
Ja, genau, wahnsinnig schnell und egal wie gut du bist und in was für einer Lage du vielleicht bist, was man von dir erwartet, weil du vielleicht im Weltcup davor gut performt hast, vielleicht weil du im ersten Lauf super gemacht hast. Es kann ein kleiner Fehler, der kann ja direkt einfach alles zunichte machen. Das ist dann nicht so wie beim Marathon, ich habe einen schlechten Tag und dann läufst du halt 2 Minuten langsamer oder so, sondern das ist halt dann einfach weg. So. Das ist schon, finde ich schon hart auf jeden Fall und ich weiß gar nicht, wann war das? Gestern? Nee,
Dienstag, glaube ich.
Montag. Ja. Mit, ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig rausbringe. Adle Lee McGrath aus, nicht Schottland, sondern aus Norwegen. Weil man denkt, mit McGrath denkt man irgendwie an Schottland. Nein, der ist dann, eingefädelt beim ersten, zweiten, ich weiß gar nicht mehr, war relativ am Anfang.
Nee, der war ja vorne nach dem ersten Lauf.
Genau, nach dem ersten Durchgang
vorne. Und zwar relativ komfortabel vorne.
Genau.
Und ich glaube, es war so das siebte, achte, neunte, zehnte Tor irgendwie.
Genau.
So. Also aber im oberen Drittel noch.
Im oberen Drittel noch, eingefädelt und alle Olympia-Medaillenträume, geschweige denn Goldträume, sofort zerplatzt. Und es war, haben wir schon off-Record drüber gesprochen, da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen Schwerpunkt setzen, diese Medialität, diese Möglichkeiten, die wir heute haben, einfach auch unabhängig davon jetzt mal mit den Drohnen insgesamt, das ist ja total crazy, was man da alles machen kann. Wirklich, also auch geile Bilder machen. Aber es gibt ja wirklich keinen Quadratzentimeter, der nicht irgendwie abgefilmt wird so. Und natürlich weiß man als Athlet, wenn du bei sowas mitmachst, also dem größten Sportfest dieser Welt, im Winter in dem Fall jetzt, aber dass das natürlich, das ist ja so, das muss ja dann auch so sein wahrscheinlich, damit man das als Zuschauer toll erleben kann. Aber ich glaube, diese Art von Enttäuschung und dieser Schock und dieses Realisieren, was da gerade passiert ist und dann, wie er da die Stöcke weggeworfen hat und im Hintergrund die Schweizer Trainer übelst am Jubeln, die haben auch richtig viel Hass dafür bekommen. Also, weil, da muss man dazu sagen, ich glaube, jeder darf sich natürlich über sportlichen Erfolg freuen. Sie haben sich natürlich darüber gefreut, dass er einen Fehler gemacht hat. Im Tennis würde man sagen, es ist nicht so gentlemanlike. Also man freut sich nicht über einen Fehler vom anderen, sondern, also, ja, aber anyway, ich verstehe schon, Sport, Emotionen etc. Aber die wurden auch im Internet richtig dafür gehasst. Also quasi so unsportliches Pack so ungefähr. Weil sein Großvater auch bei der Eröffnungsfeier, nicht bei der Eröffnungsfeier, aber während die Eröffnungsfeier war, ist der Großvater von dem Norweger von Atle McGrath verstorben und der hat ihm wohl sehr viel bedeutet und diesen ganzen Weg mitverfolgt und verdient wollte er die Goldmedaille gewinnen. Das heißt, da waren natürlich ganz viele emotionale Sachen auch noch so sicherlich mit drin und das hat ihn, glaube ich, so gebrochen in diesem Moment. Dann waren diese Szenen, dass wir ja alles mitgefilmt worden, er schmeißt die Stöcke weg, dann macht er seine Ski ab, dann stapft er von der Piste durch diese Fangzäune unten durch und marschiert einfach an diesem Hang entlang und dann wird das so aufgezogen, so ein einsamer Typ, dann stolpert er ein paar Mal, rutscht da aus mit seinen Skischuhen, steht wieder auf, marschiert da einfach Richtung Waldrand, legt sich da irgendwo dann so hin, hat die Hände vorm Gesicht und alle möglichen und die Kamera ist dann voll drauf gezoomt und da gab es ja dann auch ganz viele Sportfans offensichtlich, die das gesehen haben, die das dann auch ihren, ich sag jetzt mal, ihre Meinung, ihren Unmut dazu digital verbreitet und gesagt haben, muss man dann da so nah dran sein? Kann man dem da nicht irgendwie seine Ruhe so lassen, irgendwie in einem Moment, der für ihn persönlich sicherlich ein Krisenmoment ist, ein großer Krisenmoment ist? Und wo fängt da noch, also, weißt du, natürlich, du nimmst da teil, du trittst eh alle Rechte ab, dass alles mit dir gemacht und gefilmt werden kann, das ist ja eh klar. Aber die Frage ist ja trotzdem so ein bisschen aus Sensibilität, wo ist dann doch so Persönlichkeitsrecht ein Thema oder nicht? Oder Privatsphäre, wenn man sowas überhaupt in dem Kontext sagen kann, dass man dann vielleicht irgendwann sagt, jo, wir haben es jetzt gesehen, dem geht scheiße, der möchte, glaube ich, einfach auch gerade nicht da sein, sonst wäre er wahrscheinlich einfach fertig runtergefahren. Der braucht jetzt irgendwie Zeit für sich kurz mal. Und dieser Druck, das haben wir auch manchmal, ne? Dieses Thema Mental Health, Druck, gibt es genügend Beispiele. Simon Biles hier im Sommer, bei den Sommerspielen, die das ja auch öffentlich gemacht hat, dass sie da große Probleme hatte mit Druck, Depression etc. Das ist ja kein Einzelfall. Also auf dem Level ist das ja eher fast schon, muss man fast sagen, fast schon die Regel als die Ausnahme. Und unter dieser ganzen Gemengelage, ja, also ich habe mir da auch so und so Gedanken drüber gemacht und ich fand's auch, haben wir vorher schon gesagt, auch off-record, Lindsay Vonn, der Sturz, man kann drüber streiten, war das jetzt sinnvoll, da mit gerissenem Kreuzband überhaupt anzutreten oder nicht? Hat das den Fehler ausgelöst? Ich glaube nicht. Das war ja, also ich glaube nicht, dass das jetzt der Grund war, dass das der Sturz da kam, aber klar gehst du anders in so ein Rennen rein, wenn du weißt, wahrscheinlich irgendwie dein Knie ist am Arsch. Und dann liegt sie da schreiend im Schnee mit ihren, weiß nicht wie viel, was auch immer, Frakturen da. Wo, glaube Felix Norris, das war in der ARD, glaube ich, hat dann irgendwann gesagt hat, meine Herren, macht halt wenigstens mal das Mikro aus oder sowas. Muss man ja wirklich nicht, also.
Ja, also, da sind halt viele unterschiedliche Ebenen.
Ja, ja. Das ist schwierig.
Bleiben wir erstmal bei dem Norweger. Dem ist ja nichts passiert.
Nee, das stimmt. Ja?
Also das ist jetzt erstmal von dieser Gemengelage her, ist das halt ein krasser Unterschied zu dem, was Lindsay Vonn passiert ist. Ja?
Richtig.
Also dem ist ja körperlich nichts passiert. Natürlich ja. Ist für den eine Welt zusammengebrochen, ja, weil der ist auch in einem Alter, wo er sicher nicht weiß, ob er in 4 Jahren das Ding nochmal angehen kann.
Ja.
Dann ist es aber Slalom. Und er kennt das Geschäft und er weiß, dass man zwischen unten als Erster und jubelnd über die Ziellinie rauschen und einfinden und ausscheiden, sehr, sehr, sehr eng ist. Sehr, sehr eng ist. Ja? Und natürlich ist dieser Gesamtkontext, deutlich in Führung liegen, dann da mit dem Hintergrund dieser privaten Tragödie, ist das etwas, wo er seinen Raum gesucht hat. Mhm. Und den hat er gefunden. Und den hat er auch bekommen letztlich. Ich wäre bei dir und bei den Leuten, die das kritisieren, wenn ein Kameramann da hinterhergerannt wäre.
Ja, okay.
Ne? Das kann, was ja passieren kann. Ne? Mhm. Was ja sehr gut passieren kann. Also wenn du unten irgendwo im...
Oder mit der Drohne hinterhergeflogen werden oder so.
Ja, ne? Also wenn du unten irgendwo im Auslauf bist, ja, oder ich mache gleich noch andere Beispiele, wo der Kameramann dann einen halben Meter neben dir steht. Mhm. Ja, und dein Atmen noch zu hören ist über das Kameramikrofon. Da bin ich vollkommen bei dir und bei Leuten, die das kritisieren. In dem Fall von McGrath aber nicht, weil das war eine ganz lange Optik. Und das Bild ist ja auch ein starkes Bild.
Das wird in jedem Rückblick wird das 100%.
Hundertprozentig, ja, weil eben die Symbolik dieses Bildes ist so stark, dass sie eben auch die andere Seite des Sports, was ja das Gewinnen so außerordentlich erhöht, deutlich macht.
Ja.
Dass nämlich das Scheitern immanent ist.
Ja.
Ja, und nur das potenzielle Scheitern lässt uns ja diese Sachen mit so einer Begeisterung anschauen. Ja, dass du potenziell eben von dem Schlitten runterfallen kannst. Dass du potenziell stürzen kannst bei der Abfahrt. Dass du potenziell stürzen kannst beim Eiskunstlaufen. Hm. Ja, dass du potenziell stürzen kannst. Das ist ja
auch ein Beispiel hier bei den Männern, ganz prominent, ja.
Dass du beim Skispringen abstürzen. All das ist der immanente Reiz. Ja. Und nochmal, wenn dann Kameramann hinterhergegangen wäre, dann hätte ich auch gesagt, boah, hey Leute, das muss ich sein. Ja, aber das Ding von weit schießen, ja, und ja, das ist dann auch irgendwann gut, dann kann man auch ein anderes Bild wieder machen, ja, aber ich fand das noch vollkommen okay, weil es eben auch ein ganz starkes ikonografisches Bild ist.
Ikonografisches, du sagst es besonders, es ist besonders, ja. Ich habe noch nie sowas gesehen. Also, weißt du, dieses Scheitern natürlich, aber dass dann jemand so mitten auf der Piste sagt, brauch keine Stöcke mehr, Skier ab, ich gehe jetzt einfach mal hier quer unter den Zäunen durch, und das habe ich noch nie gesehen. Also, dass das einer so dann irgendwie als Impuls aus dieser Situation raus, dass so seine Reaktion war.
Ja.
Und das stimmt.
Also, es gab ja heute eine sehr ähnliche Situation, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, heute. Nee. Lena Dürr. Mhm. Lena Dürr war heute im Slalom der Frauen nach dem ersten Durchgang Zweite. Und fädelt am ersten Tor ein. Am ersten Tor. Ja, so, und dann bist du da oben auf der Piste.
Ja.
Und die ganze Piste ist noch vor dir. Mhm. Ja, sie ist dann einfach runtergefahren und hat versucht, so schnell wie möglich dann durch dieses dicke Gatter, was da ist, rauszukommen und einfach wegzukommen.
Ja.
Und ist dann halt auch raus gewesen aus dem Schwenkbereich der Kameras.
Naja, okay, ja.
Also das war ja für die genauso eine Enttäuschung.
Ja.
Es gibt nur nicht dieses Bild von ihr.
Wie man das sieht.
Wie man das so sieht. Ja, und dadurch wird es kleiner.
Ja.
Das macht aber dadurch, finde ich, die Wertigkeit auch ein bisschen kleiner. Weißt du, wenn man sich dem entzieht, ja, dann macht man eben auch nicht klar, dass Verlieren eben auch zu Leistungssport gehört.
Ja.
Und Umgehen mit Verlieren zu Leistungssport gehört. Ja. Und dass das Ganze Mut erfordert, sich da überhaupt oben hinzustellen und zu sagen, so, ich gehe jetzt hier volles Risiko, um nicht Silber zu gewinnen, sondern um Gold zu gewinnen. Ja. Ich habe diese Woche noch ein spannendes Posting dazu gesehen von Franziska Schenk, ja, die ja auch lange Jahre mit mir als Moderatorin beim Eisschnelllauf unterwegs war. Die hat halt auch so eine Geschichte. Die ist halt als Favoritin damals zu den Olympischen Spielen nach Nagano gefahren, 1000 Meter, und ist in der ersten Hochgeschwindigkeitskurve gestürzt. Ne? Also ist die zweite Kurve, da ist schon Hochgeschwindigkeit, da ist sie gestürzt. Ihre damalige Gegnerin in dem Pärchen, ja, die in der Zwischenzeit hinter ihr war, ist dann Olympiasiegerin geworden, Marianne Timmer. Und sie schreibt auch, ja, sie musste sich das damals auch alles anhören, von wegen Glamour Girl und so weiter, weil sie bewusst eine andere Marketingstrategie gewählt hatte, als damals im Eisschnelllauf üblich war. Ja, da gab es halt ein Fotoshooting für Burda, glaube ich, ja, wo sie in dem Spot, ja, in einer Eiswüste gegen einen Eisbären gelaufen ist. Ja, da war sie tatsächlich irgendwo, ich meine in Kanada, wo das gedreht wurde, ja. So, und solche Sachen, wo sie halt sehr viel stärker in einem werblichen Marketingumfeld unterwegs war, was heute vergleichsweise normal ist, ja. Und dann stürzte das halt auch alles auf sie ein. ne, so nach dem Motto, ja, das Glamour Girl ist abgestürzt. Aber das zu bewältigen und damit umzugehen und daraus eine Stärke zu gewinnen, macht halt schon auch den Sport aus und macht halt auch eine Persönlichkeit aus. Ja? Denk dran, als du dein Problem hattest in Berlin beim Marathon, ja, da war stimmt. die Kamera auch direkt neben dir.
Total.
Ja?
Total.
Und da war es ja nun auch ein Punkt, wo man sagen muss, okay, das war jetzt medizinisch nicht ganz ohne.
Ne, also du wusstest ja in dem Zeitpunkt nicht, was los ist eigentlich so richtig.
Genau. Ne, ja. In der Nachbetrachtung sagst du jetzt, war okay,
halb so wild.
Passt. Ne, ja. Aber du kannst da auch kollabieren.
Ja, ja, klar.
Ne? So, das kann ja der Kameramann, Regisseur. So, und da sind die Kameras ja bei dir auch geblieben. Die sind ja nicht weggefahren.
Das hat ja auch gedauert. Das war ja zwischen Kilometer genau. 35 und 39,5. Das war ja dreimal, wo ich dann so ja. more or less auf den Knien war oder so.
Ja. Ne? Also, das ist dann halt die Frage von Nähe und Distanz. Ja, von Scheitern und dem Umgang mit dem Scheitern oder mit dem Ausscheiden oder mit dem Sturz oder ne, das sind, glaube ich, Punkte, die zum Leistungssport dazugehören, die halt auch eine Geschichte erzählen, die zu dem Gesamtkonstrukt, zu der Größe des Konstrukts gehören. Die Frage ist ja, wie geht eine Gesellschaft damit um? Ja, ja, dann also Hassnachrichten zu verschicken, ist ja das Erbärmlichste, was man sich vorstellen kann.
Total.
Ja?
Total.
Aber als Mensch und als Athlet respektvoll aufgenommen werden von der jeweiligen Gemeinschaft und dann halt auch daraus dann vielleicht ein nächstes Mal zu generieren, ja, weil, ich meine, als du dich für Olympia qualifiziert hast, war das natürlich dann der Schritt, der ja auch aus dem Scheitern heraus dann viel größer wurde, als wenn du da einen normalen Auftaktmarathon gemacht hättest und dich dann qualifiziert hättest.
Ja, ganz andere Wertigkeit ja. nochmal bekommen dadurch, weil das ja dann dieses Alles-oder-Nichts-Rennen eigentlich in Berlin war, wo ich gesagt habe, das wird vielleicht das Letzte jetzt sein, wenn das jetzt so nicht mehr funktioniert. Und das hat das Ganze auf jeden Fall größer gemacht, ja.
Und bei Won, das ist halt eine andere Geschichte.
Kurz ja. noch vielleicht zu der anderen Geschichte mit ja. Atle. Wie siehst du das mit den Schweizer Trainern, die auf der Höhe ja zufällig standen an der Piste, wo er eingefädelt ist?
Also ich erlebe das ja in den Schnitt, Gegenschnitt, zumindest bei den Sportlern halt sehr viel anders. Ja?
Genau, die Sportler, für dich
auch Sportler, total. Die reagieren anders. Ja? Die, genau. die sitzen da und denken, oh mein Gott.
Ja.
Ja?
Genau.
Und wissen auch,
man hat da diese Empathie
jetzt,
als Sportler für andere.
Jetzt hier zu jubeln ist der falsche Augenblick.
Genau, genau. Ja?
Wenn, auch da aber, ja, wenn die nicht geschnitten werden und nicht im Bild sind, ist das kein Thema.
Ja, klar. Nur weil man es gesehen
also sie
hat.
Jubeln natürlich, sie jubeln natürlich trotzdem, ja.
Klar.
Aber wenn sie nicht geschnitten werden, dann ist das Thema nicht social-fähig.
Mhm.
Ja?
Wird dann nicht diskutiert, weil es gar nicht.
Da siehst du nochmal die Macht der Bilder. Ne? Das muss man halt eben auch sehen, ja. Und ja, das finde ich
schon
halt auch.
Unglücklich auf jeden Fall irgendwie so. Es wirkt nicht so
sportlich. Ich finde es halt auch zur Grenze zu nicht sportlich oder ja, unsportlich. Ja,
ja, ja. ja.
Nee, absolut. Nee, weil da kann man sagen, oh mein Gott, ja, oh, wir haben Gold. Ja, aber ja. da muss man nicht beide Arme in die Luft recken.
So
und
nämlich war das ja.
Ja,
genau.
Ist ja klar.
Ja.
Nee. Und das war tatsächlich. Also die haben heute auch gejubelt, weil, glaube ich, eine Schweizerin Zweite geworden ist. Ich weiß nicht, ob sie bei Lena Dürge gejubelt haben, aber das waren dieselben drei.
Hm, ja.
Ne? Also die haben jedenfalls einen Hang dazu, die Arme sehr schnell hochzureißen. Wenn es anderen
schlecht manchmal geht. Auch in vielleicht eher unpassenden Momenten.
Ja, und wir haben es ja gesagt, weißt du, Slalom ist da halt einfach eine wirklich eklige Disziplin.
Brutal.
Ja, ne?
Einfach brutal.
Ja. Ne, im gleichen Rennen, ja, Michaela Schifrin. Ja, die überragende Slalom-Artistin der letzten 10 Jahre.
Ja.
Ja. Hat die letzten Spiele nichts gewonnen. Ja. Und hat heute Gold gewonnen dann. Ja. Mhm. So, für die freuen sich dann halt auch alle. Nur auch da, weißt du, das Scheitern vorher macht das Gold jetzt groß.
Ja.
Macht die Geschichte groß und so weiter. Ja, weil du sagst halt, wow, jetzt Schifrin. Ja. Führt nach dem ersten Durchgang. Aus der Position bei Olympia noch nie was gut gegangen. Ne? Das ist ein anderer Ansatz, als wenn du sagst, hier kommt Schifrin, 6-mal Gold gewonnen, schauen wir mal. Das ist ganz anders. Ne?
Ja,
das emotional rückst du bei der ersten Geschichte, nämlich bei der realen Geschichte, ja, rückst du gleich deinen Sessel näher ran. Ja, gefühlt, ja, weil du denkst, oh wow, ja, das will ich jetzt sehen, erleben, wie auch immer. Ne? Und dann gibt es natürlich auch so Momente, wo man so ein bisschen, wie soll ich sagen, dann nicht so mitleidet, sondern sich freut für die anderen. Ne? Also ich hatte jetzt so einen Moment gestern.
So, ihr Lieben, was sind die 5 wichtigsten Dinge in eurem Leben? Jetzt nicht voreilig antworten, denn ihr geht wahrscheinlich gerade mal so durch. Familie, Partner, Gesundheit, klar. Aber da kommt natürlich schon das Allerwichtigste für euer geschäftliches oder gesellschaftliches Leben, euer Mobilfunkvertrag. Mich schaut gerade der Simon mit seinem bisschen frechen Gesicht an und sagt, hey, ich habe hier mal eine ganz coole Idee, einen ganz coolen Deal für dich. Simon ist nämlich der Waschbär von SimOn Mobile. Der hat nämlich für euch den Winter Wonder Deal.
Ja, das ist ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Also ihr könnt euch 60 GB ab nur 9,99 Euro im Monat sichern oder sogar 200 GB ab nur 24,99 Euro monatlich nur auf simonmobile.de. Ihr seid weiterhin maximal flexibel und könnt monatlich kündigen. Außerdem Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat, die ist auch dabei. Ganz neu könnt ihr das jetzt auch mit PayPal bezahlen und ein kleines Goodie on top. Über unseren Link simon.link/bestzeit bekommt ihr mit dem Code bestzeit5 für die ersten 6 Monate nochmal monatlich 5 GB kostenfrei on top. Das Ganze gilt bis zum 2.3., also simon.link/bestzeit und mit bestzeit5 bekommt ihr nochmal 5 GB gratis.
Die Niederlande sind ja in meiner Sportart im Schnelllauf relativ gut, ne? Um nicht zu sagen, die dominierende Nation. Die haben nur ein Problem und das ist die Mannschaftsverfolgung, also die Teamverfolgung. Mhm. Ja? Weil sie in den Egoismen in ihren Privatteams, die auch oft von den Trainern gepusht und getragen werden oder von den Eignern oder von den Sportdirektoren in den Privatteams, haben die halt einfach kein Bewusstsein dafür, dass man in der Teamverfolgung für seine Nation bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften richtig hart arbeiten muss, ja, weil die Amis haben da ein Projekt draus gemacht, das heißt Slippery Fish mit KI und einem Aerodynamik-Experten aus dem Radsport, der kommt übrigens aus Dresden, ja, also die haben alles dafür getan, alles, ja, die haben richtig Zeit da rein investiert und übrigens auch die Gegner für die Holländer um die Bronzemedaille bei den Männern, China. Mhm. Ein ganz junges Team, die noch gar nichts erreicht haben als Einzelläufer. Gar nichts. Ja, der eine 19, der eine 21 und der andere, glaube ich, 23. Also ganz junges Team. Ja, so. Und die Holländer schaffen es nicht, weil sie sich schon seit Monaten über dieses Team zerlegen, wann die trainieren und so weiter und so weiter, schaffen es nicht, die zu bezwingen und verlieren Bronze im Duell gegen China um 900stel.
Tut schon weh.
Das chinesische Team rastet komplett aus, Klammer auf, total untypisch für chinesische Sportler.
So outgoing zu sein.
Ja, genau, das ist halt nicht so, die jüngere Generation ist sicher ein bisschen anders, aber trotzdem, das ist nicht deren Kultur, so komplett auszurasten. Die rasten aber komplett aus, ja. Und Jorrit Bergsma, also der Typ ist 40, ja, hat eine geile Fokuhila-Frisur, die ihr auch auf meinem Profil finden könnt. Der hat eine Medaille gewonnen im 10-Kilometer-Lauf und nochmal, der ist 40, der Kollege, ja. Also aller tiefsten Respekt, ein super Typ, ja. Der sitzt nach diesem Lauf vollkommen fertig und desillusioniert und frustriert und genervt von diesem Gehacke in dem Team, ja, auf dieser Bande da im Innenraum, die Kamera einen halben Meter neben ihm. Ja, und du hörst das schwere Atmen noch und er starrt so völlig leer ins Oval. Das ist mir zu nah. Mhm. Ja, das Bild, auch das Bild ist ja ein Symbolbild, das ganz viel deutlich macht an dieser Situation des Teams Niederlande. Wenn man die Geschichte dahinter kennt, ist das, bäm, das ist das Bild. Ja, ja. Aber der Kameramann ist zu nah.
Und den Licht, sagen, und das kann ist ja in dem Fall nirgendwo anders hin. Also, wo soll er hin?
Ne? Ja. Also, der sitzt da, weil er noch nicht stehen kann.
Richtig,
und die Schuhe genau. Noch nicht auskriegt.
Und hat noch Schlittschuhe an und alles, ja, genau.
Also, von daher, das Ja, aber da sage ich dann auch, okay, da habe ich mich halt wirklich für die Chinesen gefreut, weil die halt, die haben 3 Monate lang nichts anders gemacht. Ja, 3 Monate haben die nichts anders gemacht, weil sie wussten, in den Einzeldisziplinen sind die gestartet. 19, 17, schlag mich tot, irgendwas, aber no chance. Ja. Und die haben alles da reingelegt, die haben total überrascht im Halbfinale und dann kicken die da die Niederlande um 900stel und gewinnen Bronze.
Aber eben, genau, da ist ja der Unterschied, wenn man sich ja für jede andere Nation mitfreut, die vermeintlich jetzt als schwächer eingestuft oder eingeordnet ist. Es war die gute Teamleistung, die sie dazu geführt hat, diesen Erfolg zu erreichen. Ja. Und nicht also das Missgeschick von jemand anderem, sage ich jetzt mal, dass jetzt niemand gestürzt also, oder so. Nee,
das ist der Punkt. Ne? Also wenn die Holländer sich jetzt langgelegt hätten oder
große Fehler gemacht
hätten, das ist was anderes.
Richtig, ne? Richtig.
Aber mal zum Team Spirit. Ja? Also du bist ja zu viert in so einem Team. Du brauchst ja immer einen Ersatzmann. Plus am Schlusstag sind die ersten 4 Nationen ja ersten Halbfinale und dann noch Finale, respektive den Lauf um dritten Platz. Da brauchst du schon meine Option, auch einen frisch einzuwechseln. Der vierte Mann, der ist nur für die Teamverfolgung nominiert worden, was schon ein Riesendrama war in den Niederlanden, weil das eigentlich nicht sein sollte. Ja, der ist dann gar nicht zum Lauf gekommen, weil er beleidigt war. Hat einen Bus genommen, ist ins Teamquartier gefahren. Ey, da sage ich ja gleich, was ist denn das bitte? Also, sag mal, geht's gerade noch oder was? Ja, da hört es natürlich auf.
Ja. Aber wie kurzfristig wird es dann da entschieden, wer dann am Ende läuft? Oder ist es vorne die Rolle schon klar eigentlich? Weil diese Diskussion mit Ersatzläufer, wir wollen es nicht nur aufwärmen, man hat mir in Paris ja auch so ein bisschen, was ist die Rolle des Ersatzläufers bei Olympischen Spielen im Marathon? Und da hatte ich zumindest mich ja dafür ausgesprochen, also ich glaube, wir hatten uns beide dafür ausgesprochen, dass wir gesagt haben, naja gut, also die Rolle, die nimmst du ja an oder nicht? Also ich meine, das ist ja erstmal deine Rolle so, ne? Und dann hast du da auch keine großen Anspruchshaltungen. Das ist die Entscheidung dann von den anderen dreien, wenn die gesetzt sind, wie sie mit der Situation umgehen.
Aber da reden wir natürlich von was anderem. Wir reden da von einer individuellen Wertung und hier reden wir von einem Team.
Ja. Aber die werden gewechselt kurzfristig oder steht eigentlich schon die Starts?
Da wird schon gewechselt. Ne? Die Holländer hatten den laufen lassen im Viertelfinale, 2 Tage vorher.
Okay.
Ja, und haben sich dann für das Halbfinale für die andere Besetzung entschieden mit dem Kollegen Bergsma, der aus meiner Sicht da reingehört, weil er halt brutal schnell ist, stark ist. Und dann haben sie überlegt und haben die Besetzung so gelassen und haben den nicht frisch eingewechselt. Das fand er scheiße, weil er behauptet hat, ich hätte das gerissen, ja. Kannst natürlich gut, immer das ist aber auch immer nachher.
Schwierig, im Nachgang dann da so Salz in die Wunde zu streuen und sagen, ja, mit mir wäre es besser gewesen.
Absolut.
Das kannst du ja nicht wissen. Also.
Ja. Ne, zumal er maximal davon profitiert hat, dass der Bundestrainer für das Team total auf ihn gesetzt hat und überhaupt seine Nominierung erst möglich gemacht hat. Mhm. Ja, und dann kannst du den nicht in dem und dem Team nicht in den Rücken fallen und
öffentlich
gar nicht da
sein. Öffentlich in den Rücken fallen, ja, genau.
Ja, also ne, nehmen wir mal das deutsche Frauenteam, ja, weil das eine nicht unähnliche Geschichte war. Die haben 3 Jahre lang nichts anders gemacht. Ja, die haben alles daran gesetzt, um sich zu qualifizieren erstmal. Nur die besten 8 Teams qualifizieren sich überhaupt. Das ist schon wahnsinnig schwer, da reinzukommen. Haben sie geschafft. Ja, haben geliebäugelt mit dem Halbfinale. Hatten eine okay Auslosung gegen die USA. Mussten ein Crowdfunding aufsetzen, um all ihre Trainingsmaßnahmen bezahlen zu können.
Boah.
Ja.
Das lässt auch schon tief blicken hier. Ja.
Genau. Ja, also da ist noch ein Riesending dahinter. Ne? Das haben wir in der ARD auch berichtet, aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Haben privates Geld in die Hand genommen dafür, um ihre Räder immer mitnehmen zu können, um noch ein Trainingslager zu machen, um bei Weltcup-Veranstaltungen vielleicht einen Tag eher dazu. Ne? So, also richtig investiert. Aber auch, ne? Teamgeist maximal, sind alle 3 nach Berlin gezogen dafür und so weiter und so weiter. Im Halbfinale, nicht im Halbfinale, im Viertelfinale, wo es darum geht, kommen sie ins Halbfinale oder nicht Halbfinale, stolpert die mittlere Läuferin nach 2 Schritten. In der Phase, wo man mit den Klappschlittschuhen am instabilsten unterwegs ist. Hackt vorne die Spitze rein, hält sich irgendwie auf den Beinen, aber die Beschleunigung ist halt dahin, das Team ist nicht zusammen, die vorne musste warten und so weiter und so weiter. Sie schaffen trotzdem eine respektable Zeit, die sie im besten Lauf dann jetzt nur knapp unterboten haben. Aber sie werden halt nicht unter den Top 4 landen und haben dann nicht das Halbfinale, sondern dann den Lauf um Platz 5. Ja? So. Jetzt kannst du die fertig machen als Team. Ja. Ja? Und du kannst sagen, okay, die läuft nicht, sondern da läuft jetzt die Ersatzfrau. Ja, oder du kannst sie als Team auffangen und sagen, kann jedem von uns passieren. Ja, es ist jetzt so, jetzt haben wir die Situation und jetzt wollen wir unbedingt dieses Ding um Platz 5 gewinnen. Und genau das passiert. Die sind in derselben Besetzung gelaufen. Ja, die hat natürlich bitterlichst geweint nach dem Viertelfinale. Ja, musste von dem Team und von allen aufgebaut werden, weil nochmal, die haben nichts anderes im Kopf gehabt in den letzten 3-4 Jahren als diesen Moment. Ja, und dann stolperst du und der Moment ist vorbei. Ja. So, und dann sind die gestern halt ganz smooth gelaufen, ja, und die vierte hat die ganze Zeit auf der Bande gekniet und die da angebrüllt, ja, und angefeuert und für Stimmung gesorgt und liegen sich dann nachher zu viert in den Armen, ja, weil sie Fünfte geworden sind bei Olympischen Spielen. Du weißt, was das bedeutet, wenn man Fünfter wird bei Olympischen Spielen.
Das also ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil...
Ja, aber du kannst es ungefähr ermessen.
Ja, 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 klar, natürlich.
Und sie weint natürlich im Interview wieder, aber aus Ergriffenheit und aus Freude. Hm. Ja? Und das macht halt klar, wie hoch das ist. Ja, wie Olympia halt auch im sportlichen Bereich sicher auch an vielen Bereichen überhöht wird.
Ja.
Ne? Weil es ist halt nur dieses eine Sportfest alle 4 Jahre, wo du deine Chance hast und dann entweder einfädelst an Tor 2 oder Tor 1 oder deine Kufe ins Eis hackst. Oder vermeintlich eine Medaille gewinnen kannst.
Und ob du in 4 Jahren wieder oder nochmal dabei bist, das steht ja auch bei den allermeisten in den Sternen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall so. Dazu müssen wir auf jeden Fall auch noch gleich, habe ich auch noch was vorbereitet, hatten wir vorher auch schon gesprochen, Olympia, ob das überhöht ist oder nicht und ob das vor Ort überhöht ist. Bevor wir das aber machen, würde ich vorschlagen, gehen wir ganz kurz in die Werbung, nämlich mit unserem Langzeitpartner AG1. Ralf, möchtest du sagen, wie es dir so geht oder... umschiffen
das. Ja, sagen wir so, ihr hört es ja. Mir geht es halt immer noch echt sehr, sehr mäßig, weil diese Presserei 5 Tage in Folge kommentieren, ja, man presst das halt alles natürlich über die Stimme und so weiter, ja. Wahrscheinlich habe ich mich nochmal irgendwo angesteckt, keine Ahnung. Unglaublich schwankendes Wetter hier in Italien. Ich bin ja leider in Mainz und nicht in Italien, aber da ist halt auch mal ein Tag gutes Wetter, dann wieder Regen, dann wieder Schnee. Das trägt halt alles nicht dazu bei. Ja, ich versuche mich bestmöglich zu verhalten, trinke eigentlich nur noch Tee den ganzen Tag. Aber es nervt halt irgendwann und dadurch, die ja unter Druck setzt, ja, plus man schläft halt allein durch die mentale Befassung einfach nicht lange oder nicht gut. Ja, du isst halt nur sehr eingeschränkt, ja, und ja, die gesunde Mischkost, da ist alles drin, ihr Lieben, ja. Ich kann euch sagen, die gesunde Mischkost, das war weit davon entfernt. Von dem, was ich die letzten 2 Wochen gegessen habe. Ja. Und dann ist man schon sehr froh, wenn man seine Travel Packs dabei hat. Ja. Die haben jetzt auch eine andere Form. Die kann man jetzt vielleicht noch ein bisschen besser portionieren und vor allen Dingen auch in dem Shaker mitnehmen und so. Also das ist natürlich jetzt, ja, ne? Man macht alles, was geht und dann versucht man auch sein Gleichgewicht in den Mikronährstoffen über AG1 zu decken, ist ja klar.
Ja, auf jeden Fall. Es ist immer noch die Infektjahreszeit und die Einschläge kommen bei mir auch wieder näher. Ich bin aber, ich fühle mich noch gut. Ich hoffe, es bleibt so. Dementsprechend setze ich ja nach wie vor täglich auf meine Routine mit AG1 direkt zum Start in den Tag. Und wir haben das in der Vergangenheit schon mal gesagt. Es ist nach wie vor, wird das jede Charge getestet und zwar auf über 500 Verunreinigungen. Da wird ein großes Augenmerk drauf gelegt, dass da nichts drin ist, was da nicht reingehört, was natürlich vor allem für die Spitzensportler wichtig ist. Dementsprechend ist es zertifiziert durch Informed Choice und auch auf der Kölner Liste. Und wie du schon gesagt hast, Ralf, die Travel Packs, die sind seit einiger Zeit in einer neuen Form, nämlich in so einer länglichen Form sozusagen, sodass die sehr, sehr gut in den Shaker reinpassen und platzsparend noch alles ist, wenn ihr unterwegs seid. Ich bin am Wochenende auch wieder unterwegs, dementsprechend für mich optimal. das dann gleich so mitzunehmen. Wir können auf über unseren Link drinkag1.com/bestzeit nochmal darauf hinweisen, dass wir da ein sehr spezielles Angebot für unsere Community haben, nämlich gibt es gratis Vitamin D3 und K2, auch gut fürs Immunsystem, auch gut für eure Knochen. Und es gibt eben diese 10 neuen Travel Packs gratis sozusagen, plus dieses Welcome Kit mit Shaker, Aufbewahrungsdose und so weiter, bei Abschluss eines Monatsabos dazu. Das Ganze hat einen Wert von 86 Euro, die ihr da quasi gratis on top bekommt. Dementsprechend auf jeden Fall vorbeischauen. drinkag1.com/bestzeit. Es gibt kein Risiko. Ihr habt eine 30 Tage Geld Zurückgarantie, kostenloser Versand und. Checkt den Link aus. Der ist auch bei uns in den Shownotes.
So, dann kommen wir jetzt zur entscheidenden Frage. Brauchen wir den ganzen Scheiß überhaupt noch? Macht das noch Sinn?
Ist eine sehr gute Frage, weil die Debatte in Deutschland ja auch wieder aufflammt und ich eigentlich ein sehr großer Befürworter bin, weil ich mir zumindest einrede, auf Basis meiner eigenen Vita, dass das ja schon was mit den Kids auch macht. Und da wissen wir ja auch, ich meine, du hast auch deine Tochter, die Jüngere, ist ja auch sportlich sehr, sehr aktiv und auch ja bei deutschen Meisterschaften etc., Stipendium und so weiter. Also die ist ja voll in dieser Leistungssportwelt. Ich komme aus dieser Leistungssportwelt. Ich habe nur in Anführungszeichen Atlanta gesehen. Atlanta war nicht hier, aber das hat ja schon Impact auf mich gehabt, wo ich mir dann eingebildet habe, ich möchte auch mal irgendwie hin. Das im eigenen Land zu erleben. Nehmen wir Beispiel München. Ja, nicht nur, weil es bei mir vor der Haustür ist. Ich glaube, München, die EM damals oder European Games waren es ja damals 2022, waren für mich auch in dem Fall als Beobachter. Ich war nicht Athlet und Teilnehmer, sondern ich habe das als Zuschauer verfolgt. Ich weiß gar nicht, 4 Tage im Stadion, zumindest bei der Leichtathletik. Ich fand es gigantisch. Ich fand's geil. Ich fand die Stimmung gut. Ich möchte mir einreden, dass das für unsere Gesellschaft, für unseren Nachwuchs viele, glaube ich, positive Aspekte mit sich bringt. Ob es am Ende wirklich so ist, ich weiß es nicht. Also es gibt ja durchaus auch jetzt von Mailand Cortina gegen Stimmen, auch aus dem Lager der Athleten. Prominentestes Beispiel jetzt, einfach weil es auch die Tage jetzt erst wieder war ja Linus Strasser, glaube ich, der sein Unmut, gut, der hat jetzt, glaube ich, auch nicht den erfolgreichsten Lauf gehabt so. Vielleicht wäre bei einem erfolgreicheren Lauf, wäre das nicht so raus, aber vielleicht hat es ihn ja offensichtlich davor trotzdem beschäftigt, dass er gesagt hat, er findet das irgendwie echt mäßig und gar nicht so cool olympiamäßig. Er findet es sehr steril, was er da in Bormio als Skifahrer erlebt und oder erlebt hat. Und in keinster Weise vergleichbar mit dem Flair und der Stimmung und dem Vibe von Weltcuprennen. Also wo er sagte, das sind natürlich trotzdem Zuschauer, aber sind das die Zuschauer, die Skifans sind? Wahrscheinlich nicht, weil das Ticket kostet 900 Euro. Ich weiß es nicht, ich spiele jetzt rum, was das da weiß ich gar nicht kostet, aber das sind natürlich ein Publikum da, aber das sind nicht die eingefleischten Fans und die Fanclubs, die sonst üblicherweise zu diesen Weltcups pilgern und diese Stimmung ja tragen. Und dann ist ja wirklich die Frage, also macht man dann Spiele dafür, dass dann Leute, die viel Geld haben, dann vor Ort sich das angucken können, aber irgendwie der Vibe ja nicht saß. Also man muss fairerweise sagen, für die Sportler wird es auf jeden Fall nicht gemacht, aber das ist ja auch schon länger so. Also ich glaube, da spielen natürlich ganz viele Interessen von dem IOC mit, auch Geld verdienen spielt da am Ende des Tages natürlich eine Rolle. Und Ticketpreise, weißt du noch, Ralf, wir haben doch auch Paris gesprochen und klar, das war dann was anderes, das waren nicht Olympische Spiele, aber auch damals Eugene, wo du vor Ort warst und, glaube ich, für die Family Tickets kaufen wolltest, das nimmt halt inzwischen Ausmaße an, die sind halt nicht mehr, das ist weit weg von Gut und Böse, wo du dann sagen kannst, jo, ich denke mir, wir machen jetzt einen Familienausflug, Mailand Cortina wäre jetzt für uns aus dem süddeutschen Raum ja gar nicht mal so weit weg, fahren wir da ein paar Tage hin, gucken uns ein paar Sachen an, aber wenn du eine Familie hast und fährst dahin, wir wollen mal noch nicht mal von den Übernachtungsoptionen sprechen, allein die Preise für Tickets, es wird irgendwie nicht für die Sportler gemacht und für die breite Masse der Bevölkerung wird es aber auch irgendwie nicht gemacht, glaube ich so, außer du guckst es dir zu Hause am Fernseher an, aber ja, also ich glaube, diese kritischen Stimmen, die darf man durchaus auch äußern, gleichwohl, wie gesagt, vom Sportlerherzen, ich würde es mir wünschen irgendwie, dass wir in Deutschland vielleicht die Chance haben, sowas nochmal in absehbarer Zeit zu erleben und hoffentlich vielleicht auch ein paar Dinge besser zu machen, aber dann sind wir auch wieder schon ganz schnell dabei, wir Deutschen denken immer, wir machen alles besser, vielleicht ist es aber auch nicht so, also ich bin da irgendwie sehr zwiegespalten.
Also erstmal, wir sind ja die Weltmeister in den anderen Vorhalten, was sie alles scheiße machen.
Genau, ja.
Aber wir wollen selber nicht machen.
Richtig.
Ne? Und zwar seit 1972 7 Bewerbungen, die alle gescheitert sind.
Ja.
Ob jetzt also die allermeisten sind in Deutschland selber gescheitert.
Und genau, nicht, dass die Menschen
nicht international. Ne? Also erstmal, das müsste mal aufhören, ne? Dass man immer anderen erklären muss, wie die Welt funktioniert, weil das ist Quatsch.
Ja.
Die Tendenz bei den Winterspielen ist natürlich jetzt, dass es nicht mehr alles an einem Ort ist. Ja, genau. Da wird halt dann erzählt, ja, Nachhaltigkeit, wir nutzen bestehende Anlagen. Ja, also sind die Biathleten in Antols, ja, und die Skifahrer sind in Cortina und Bormio, ja, und der Linus hat das ja gesagt für Bormio, ja, wo tatsächlich niemand an der Seite stand, wo halt bei den einschlägigen Rennen, Stadtmingen, Kitzbühel, Garmisch, tausende Menschen stehen und da an dieser Seite kosten Tickets 250 Euro. Ja, so, dafür, dass du die Leute abschwingen siehst unten, ne, ja. Das ist ja alles. Du siehst die abschwingen. Ja. Ja, das ist eine Party und so weiter und so weiter. Ja, du siehst sie auch in Kitzbühel übrigens nur abschwingen. Das ist, du siehst ja, der Rest siehst du halt auch nur auf einer Leinwand.
Auf einer Leinwand, auf Monitor, ja, genau.
Genau. Aber der Punkt ist, dass das Scheinargumente sind. Ja, weil dann wurde ja doch eine neue Bobbahn gebaut, anstatt eine bestehende zu nutzen. Mhm. Ja, dann wurde ja doch nicht eine Eisschnelllaufanlage in den Bergen überdacht, um da halt ein dauerhaftes Ding hinzustellen, sondern es wurde eine Messehalle ausgebaut, wo das Ding wieder abgebaut wird nachher. Ja. Und es wurde dann natürlich auch Antholz für zig Millionen renoviert und so weiter und so weiter. Also das, was vorgegeben wurde, nämlich wir wollen Nachhaltigkeit erzeugen, war ein Scheinargument. So, dann hast du halt jetzt Ausdehnungen von mehreren hundert Kilometern, also über 400 Kilometer, die zwischen diesen Orten liegen. Und damit geht natürlich die Jugend der Welt kommt zusammen. Nee, die kommen nicht zusammen, die sind genau. Alle irgendwo in Italien.
Ja, verstreut.
So, und dann halt machen die Biathleten in Antholz ein verlängertes Weltcup-Wochenende praktisch, weil die sind da unter sich.
Ja.
Also klar, das ist ausverkauft, da sind ewig viele Zuschauer, alles gut. Aber das ist da an einem normalen Weltcup-Wochenende in Antholz auch. Ja, und die Skispringer machen ihr eigenes Ding und die Rodel-Bob-Skeleton-Family macht ihr eigenes Ding. Ja, und unten, ja, wir sagen dann immer unten, also in Mailand, da hast du ja dann wenigstens mal einen Teil von Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Skeleton. Das ist ja schon viel. Ja, aber in so einer großen, Stadt wie Mailand, ja,
geht auch verloren.
Ich bin ja leider nicht da, ja, aber die Leute, die da waren oder da sind, sagen, okay, du hast einen kleinen Teil in der Fußgängerzone da in der Nähe vom Dom. Da ist so ein bisschen Flair and that's it, ja, weil das IOC für dieses Mal halt auch noch die Medal Plazas eingespart hat. Das heißt, du hast nicht abends nochmal Medaillenvergabe und so weiter, sondern es wird jeweils am entsprechenden Austragungsort gemacht.
Hm.
Das macht es halt alles kleiner. Ja, du hast jetzt also eine Ansammlung von Einzelsportstätten, die nur mit dem Symbol der Ringe irgendwie auf der Metaebene zusammengehalten werden.
Genau, ja.
So, und jetzt nimm mal, wie es weitergeht. Ja, es geht weiter mit Frankreich, jetzt im Winter. Ja, das ist übrigens Nizza. Das ist nicht, das ist jetzt nicht direkt der Wintersportort, wenn ihr euch mal kurz erinnert. Ja, aber in Nizza soll eine Eishalle gebaut werden. Frankreich hat keine Eishalle. Also müssen sie da eine Eishalle hinsetzen. Wird die danach genutzt? Das wage ich bestimmt ganz stark zu bezweifeln.
Ja,
ja, das, weil Eisschnelllauf ist gar kein Sport dort. Ja, Shorttrack ist gar kein Sport dort. Ja. Und dann hast du Ski dann irgendwo in den Schweizer Seealpen. Das ist hunderte Kilometer entfernt wieder. Da werden ähnliche Diskussionen aufkommen, ähnliche Geschichten zu erzählt werden. Ja, und ähnliche Fahrkilometer zwischen diesen einzelnen Bereichen liegen. Ja, nimm nächstes Jahr die Fußball-WM, ist ja ähnlich. Mexiko, USA, Kanada. Ja, Tausende von Kilometern.
Kilometer Distanz.
Ja, ja, auf vollkommen kranke Preise, ja, für Reisen, Unterkunft und die Tickets. Also, da kann ich halt verstehen, dass dann die Kritiker sagen, ey Leute, die Sportorganisationen, ja, ihr macht hier einen auf ho, oh, heile Welt, hu, hu, hu und so, ja, das ist reines Business und das geht ja noch nicht mal zurück auf die Athletinnen und Athleten.
Das ist ja auch ein nicht zu unterschätzender Kritikpunkt. Da kommt ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Natürlich sagen die dann immer beim IOC, ja, wir finanzieren ja die Verbände, also die olympischen Fachverbände, die hängen ja an unserem Tropf. Das und
ist natürlich so.
Ist richtig.
Kriegen davon einen Return, aber das ist ja nicht in der gleichen Summe und im gleichen Amount, wie der Benefit auf der Business-Seite steigt.
Das IOC ist ja nicht Non-Profit, dass man dann sagt, abzüglich aller Kosten, die ja kaum haben, weil Steuern wird ja, glaube ich, auch nicht gezahlt beim IOC, wenn ich das richtig weiß. dann geben wir alles raus an die Athleten, an die Verbände, an die Organisationen. So ist das ja nun nicht. Und bei den Athleten, ich weiß nicht, ob es inzwischen, da gab es ja mal die Diskussion, ob da irgendwas ankommt, weil ohne Athleten gibt es halt nun mal auch keine Spiele. Ich glaube aber nach wie vor nicht.
Ja, das ist halt ja, die argumentieren ja immer diesen doppelt indirekten Weg. Ne, es wird ja verteilt an die jeweiligen Weltverbände.
Genau.
Ja, und die haben einen Return und so weiter. Ja, das ist alles nicht falsch. Aber alleine hier schon, auch das ist ja jedes Jahr wieder eine heiß, bei jeder Austragung von Olympischen Spielen eine heiß diskutierte Nummer. Ja, was kriegt man, wenn man eine Goldmedaille gewinnt oder wenn man eine Medaille überhaupt gewinnt?
Ja.
Ja? Das ist halt in der Welt so dramatisch unterschiedlich, dass das ja eben auch keine Waffengleichheit herstellt.
Nee, genau.
Ne? Also das ist halt so, ja. Also nehmen wir mal jetzt, ja, weil alle ja dann immer gerne sagen, ja, alles scheiße in Deutschland. Norwegen hat keine Prämien für Medaillen.
Mhm.
Also die haben viele Prämien, aber die haben keine Prämien für Medaillen. Die geben das Geld vorher aus. Das macht übrigens ganz schön viel Sinn.
Ich wollte gerade sagen, also das ist vielleicht nicht schlecht, statt Belohnungsprinzip erstmal in einen Aufbau und von Talenten langfristig zu investieren.
Ja. Ne? Und wo wir gerade schon dabei sind, ja, Norwegen im Sommer sehr gut, im Winter die überragende Nation. Ja, die
bei der Einwohnerzahl muss man sagen, ne? Das muss man auch mal ein Verhältnis setzen.
Ja, also. Genau. Und dann, ja, dann hast du natürlich auch, ne, diese Sachen mit, da stirbt dann halt einer, weil er mit der Höhenmaske irgendwo gelegen hat. Also der stirbt, ja, in der Vorbereitung, der hat sich noch nicht mal zu dem Zeitpunkt qualifizieren können. Also die sind auch
extrem
natürlich oft an der Grenze unterwegs. Skandal im Skispringen, wo sie da permanent beschissen haben mit den falsch zusammengenähten Anzügen, zu großen Anzügen und so. Also das ist jetzt nicht auch nur Hurra, heile Welt, ja, das ist, ist Quatsch. Aber weil ja bei uns religionsgleich über die Veränderung der Bundesjugendspiele diskutiert wird, schickt euch uns gerne eure Meinung dazu. In Norwegen wird bis zum 13. Jahrgang gar kein Wettkampfranking geführt.
Hm.
Keine Bestenlisten, kein Wettkampfranking. Wenn es irgendwo Auszeichnungen gibt, dann bekommen alle diese Auszeichnungen. Also wenn es eine Medaille kriegt, kriegen alle die Auszeichnung.
Das ist interessant, das wusste ich nicht.
Die in diesem Wettbewerb unterwegs sind. Ja, ist so. Ja, also die haben das Prinzip, dass mit der Veränderung der Bundesjugendspiele, Bundesjugendspiele zu einem Wettbewerb und nicht zu einem Wettkampf, ja, das ist der Unterschied, ja, dass man sich natürlich gegeneinander ausprobiert und testet, aber es gibt kein 1, 2, 3 und so weiter, sondern es gibt, geil, dass ihr alle dabei wart, kommt wieder. Ja, und es gibt halt
interessant,
eine
Vielfalt, weil
es gibt halt eine Vielfalt in der sportlichen Ausbildung. Also die gehen nicht alle dann direkt zum Langlauf. Ja, übrigens die Ingebrigtsens auch nicht.
Mhm.
Ja, die haben vorher alles Mögliche gemacht.
Sondre, Moen auch, war auch viel auf Langlaufschieren unterwegs und so.
Ne? Also deshalb, da muss man dann schon auch mal im Detail hingucken. Ja, das Zusammenbringen des Know-hows in Norwegen, das habe ich hier ja schon mehrfach gesagt, das ist halt, da gibt es halt ein Board, wo das zusammengeführt wird und so weiter und so weiter. Das ist ein ganz anderes Selbstverständnis. Ja, also es gibt ja jetzt auch sowas wie, ja, die Wintersportfamilie trifft sich dann da. Ja, in Norwegen trifft sich einmal im Jahr die Leistungssportfamilie. Ja, und da geht so ein Haaland übrigens auch hin. Ja, der Superprofi aus der Premier League. Der geht da auch hin. Ja, und trifft sich mit den Kläbos dieser Welt und, ja, keine Ahnung, mit den Menschen, die da im Eiskanal unterwegs sind und. Ja, weil das für die Basis ist. Wenn du, überleg mal, wie wenig Menschen die sind. Ja,
ich habe gerade nachgeschaut, weil ich mir gar nicht sicher war. Das sind ja noch viel Millionen weniger, als ich dachte. Nicht mal. Hier steht von Stand 25, 1. Januar 25, 5,59 Millionen. Ja, also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich mini.
Überleg mal, das ist noch nicht mal München und Berlin zusammen.
Richtig.
Ja. Und die versägen jede andere Nation auf der Welt. Und die Amerikaner sind jetzt unverdächtig, dass sie nicht viel Geld zur Verfügung hätten für olympischen Sport, weil sie nämlich da sehr, sehr stark partizipieren an den Einnahmen des IOC. Ja, und wir geben auch ein bisschen Geld aus dafür. Ja. Und das ist halt eine andere Herangehensweise, ja, weil wir diskutieren halt immer gerne und erzählen den anderen, wie es besser geht, anstatt mal zu gucken, ah, wie geht's denn tatsächlich besser? Ja, was ist denn die Strategie, die dahinter ist? Ja, nehmen wir doch mal diese Jugendausbildung ernst. Ja, und du kennst alle Beispiele, ja, wo Trainer dann erfolgreiche Menschen aus dem Jugendbereich nicht weitergeben wollten.
Ja, ja, ja. Mhm.
Ja, weil sie, nee, das ist ja meiner. Ja, und was ist ein Talent? Und ist das Talent jetzt in diesem Sport richtig oder vielleicht in einem anderen Sport viel richtigerer? Ne? Also, und das sind halt Sachen, die stark machen, die als Nation, als Weltsportnation stark machen.
Vor allem, ja. Weil du gesagt hast, weil ich gerade auch bei denen, musste dran denken, als du sagtest, was ist überhaupt Talent, wie definieren wir Talent, habe ich mich kurz gedanklich nochmal zurückversetzt gefühlt in die Zeit, wo ich so 13 war und das erste Mal so einen Sichtungslehrgang gemacht habe, so einen Kadertest für den ersten Landeskader mit 13, 14, wo du dann irgendwie einen Tag lang alles Mögliche machst, so Tappings auf einer Matte. Also jeder macht den gleichen Test, egal ob du potenziell Kugelstoßer bist, Läufer, Sprinter, und dann hast du halt am Ende so ein Spinnendiagramm. Klar, der Läufer hat halt meistens einen guten Cooper-Test, der Werfer hat irgendwie guten Kraftwerte und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Test schlecht ist, aber ich denke mir halt so, ich weiß nicht, inwiefern wir an der Basis in den einzelnen Landesverbänden tatsächlich überhaupt die Kapazitäten haben oder den Willen, solche Dinge weiterzudenken und weiterzuentwickeln, weil da haben wir auch schon hier öfters im Podcast drüber gesprochen, der interdisziplinäre Austausch, alleine der Austausch unter den Landesverbänden in der Leichtathletik ist ja schon eher so mittelprächtig, aber jetzt mal Leichtathletik zu anderen Sportarten oder wie auch immer, das findet ja meines Wissens nach wirklich kaum statt. Also, und das ist ja das genau, was du sagtest in Norwegen, dass ja da wirklich, glaube ich, dieses gesammelte Wissen der verschiedenen Sportarten, der verschiedenen Experten, sportwissenschaftlich, was da zusammengetragen wird aus den Instituten, das wird ja irgendwie als Pool im Sinne des großen Ganzen, glaube ich, schon sehr viel geteilt einfach.
Ja, also ich finde halt auch, dass ein anderes Verständnis her muss für Verteilung von Geld. Hm. Ja, also die DFL, die kann ja auch immer sagen, ja geil, wir fördern den olympischen Sport oder wir fördern den Breitensport oder was auch immer, ja, dann finde ich aber, dann müssen halt auch einfach nicht Pokalspiele in den beiden Olympiawochen stattfinden. Hm. Ja, und dann finde ich, kann auch mal ein Bundesliga-Wochenende ausfallen in den beiden, weil die Verträge ja bedingen halt, dass diese Sachen dann trotzdem ja gezeigt werden müssen übrigens. Ja, das sind ja Verpflichtungen, die man da eingeht als Rechtehalter. Ne? Also, wenn Sie es ernst meinen, dann darf es nicht eine Pokalrunde geben da drin. Hat aber stattgefunden. In der ersten Olympiawoche gab es abends zwei Pokalspiele. Warum sind die da? Warum sind die nicht eine Woche eher? Ja, internationaler Kalender, bla bla. Nein. Einfach nein. Also wenn sie es ernst meinen, aber sie meinen es nicht ernst. Sie meinen es als
Feigen. Wahrscheinlich, also natürlich kannibalisiert sich das ein bisschen, weil irgendwie die Leute sich dann entscheiden müssen, was gucken sie an. Könnte mir aber sogar vorstellen, weil ich weiß ja, dass du sagtest, generell Thema Olympia, Sommerspiele und so läuft ja sehr gut. Winterspiele kann ich nicht so einschätzen, also quotentechnisch.
Super.
Das kann ja eigentlich auch nicht im Sinne des Fußballs sein oder DFL, dass die in Konkurrenz dann gehen zu irgendeinem Sommerspieleabend oder sowas. Da werden die auch weniger haben wahrscheinlich als sonst, vermutlich.
Nee, tatsächlich ist es so, dass, also bei uns ist es so, wir haben jetzt ja nicht die Live-Spiele in der Bundesliga, sondern die Sportschau, die Bundesliga-Sportschau, ja. Und die Olympischen Spiele haben in dem Zeitraum mehr. Mhm. Ja, also mehr Marktanteil und mehr absolute Eintracht.
Das meine ich, genau. Ja. Ja.
Aber einfach auch an dem Abend, weißt du, dann kommt ein Pokalspiel und die Leute reißen uns die Telefonzentralen ein, weil sie sagen, ey, Fußball hat 4 Jahre lang das Prä. Warum? Ja, übrigens auch bei den Sommerspielen hat auch ein Supercup in der ersten Woche stattgefunden. Mhm. Warum bitte? Ja, das sind 2 Wochen im Sommer alle 4 Jahre, 2 Wochen im Winter alle 4 Jahre. Die kann man nicht freimachen? Tut mir leid, das ist lächerlich. Das geht natürlich. Ja. Weil für Katar haben sie ja auch das ganze Ding umgedreht.
Ja, klar, genau. Ja?
Da gingen ja auch plötzlich ganz andere Sachen. Ja, also, wir sind nicht konsequent. Ja, weißt du, wenn man Olympische Spiele wirklich will, ja, und sich daraus einen gesellschaftlichen Impact verspricht, der weit jetzt über, ja, da fangen halt ein paar Kids an, Sport zu treiben, hinausgeht, dann muss man das wollen. Dann muss man sich überlegen, welchen positiven Bereiche das tangieren kann. Und dann muss man das wollen. Ja? Und wenn man das nicht will, das ist ja in Ordnung, wenn man als Gesellschaft sagt, ich will das nicht. Aber dann bitte nicht den anderen erzählen, wie es geht.
Ja.
Ne? Weil nochmal, wir haben seit 1972 keine Spiele mehr ausgerichtet.
Das ist echt lange her.
Ja, das ist sehr, sehr, sehr lange her. Das heißt, wir haben gar keine Ahnung, wie Olympische Spiele funktionieren. Gar keine Ahnung. Ja?
Also, aber schön an der Seitenlinie stehen und mit dem Finger zeigen und sagen, also das würde ich so nicht machen. Also wenn ich das machen würde, würde ich das ganz anders machen.
Noch besser sind ja die Leute, die, da habe ich diese Woche auch so einen geilen Influencer, der das perfekt dargestellt hat, der die letzte Woche noch nicht mal wussten, dass bei Skeleton der Kopf vorne ist und man drauf liegt. Ja. Aber jetzt in dieser Woche schon wissen, was der falsch macht, der bei Olympischen Spielen da um eine Medaille fährt. Ja, das ist geil.
Ja, das stimmt.
Das ist, ja. Wir freuen uns auf viele Reaktionen von euch und wir freuen uns noch mehr auf die deutschen Leichtathletikmeisterschaften, die nächste Woche stattfinden.
Yes!
Ich kann mich da noch gar nicht, das ist Wahnsinn. Und wir freuen uns auch, wenn ihr ein paar positive Bewertungen da lasst bei Spotify, Apple und so weiter.
Sehr gerne, ja.
Und dann haben wir hoffentlich heute ein bisschen zu Reaktionen, zum Nachdenken und zum Wintersporttreiben angeregt.
Ja, es ist ein bisschen was anderes gewesen jetzt diese Woche mal.
Ich sehe dich aber mit deiner Kleinen jetzt Curling machen bei dir im Flur.
Ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt Curling und ich hole schon mal so einen Wischer raus.
Du hast den Finger zu lange am Stein.
Genau. Oder ich berühre den Granit.
Und dann hast du vorher alles gar nicht gewusst.
Ich habe gar nicht gewusst, ja. Und dann habe ich gesehen, da gibt es irgendwie Leuchten, die da leuchten können auf diesen Dingern und keine Ahnung. Also die dann, wenn du die Linie über, also ich habe viel gelernt auf jeden Fall, ja. Bin mit sehr, wie soll ich sagen, es ist ja nicht schlecht, so ein bisschen open-minded neue Dinge aufzunehmen.
Nee, tatsächlich habe ich heute noch eine Zuschaueranfrage beantwortet. Hat es mehrere gegeben, weil ja auch viele Sachen von anderen Menschen auch geguckt werden, von viel mehr Menschen geguckt werden. Und das beantworte ich dann auch immer sehr gerne. Da fragte halt einer mit einer ganz leichten, wie soll ich sagen, Tendenz, warum denn die Linksfüßler benachteiligt würden, weil immer links rumgelaufen würde. Also ich kann euch versprechen, haben keine dunklen Gestalten zusammengesessen und gesagt, so jetzt würgen wir immer den Linksfüßlern richtig einen rein. Ja, aber tatsächlich ist das ja ganz spannend. Warum laufen wir alle links rum? Also als Schnelllauf links rum, Leichtathletik links rum, Short Track links rum, ja. Das ist tatsächlich im 19. Jahrhundert, als die Regelhaftigkeit über die Gründung der Weltverbände und der Sportverbände eingesetzt hat, haben die Briten vor allen Dingen ja Regeln gefasst. Deshalb sind viele Maße, britische Maße. Ne? Also die Hürde ist zum Beispiel 1,06 hoch, das ist halt ein britisches Maß, ja, und solche Sachen, ne? Und die haben eben solche Festlegungen gemacht, dass man linksrum läuft und so weiter. Ja, tatsächlich ist im antiken Olympia auch linksrum. Ja, also es war mehr geradeaus, dann links umdrehen und zurück. Ja, dafür gibt es dann unterschiedliche Erklärungen, warum neigt der Mensch dazu. Ja, ein viel größerer Teil der Menschheit ist Rechtshänder.
Stimmt.
Und benutzt das linke Bein als stärkeres Bein, als Standbein, ja. Ja, und dann neigt man, also dann hat man einen natürlicheren Weg linksrum. Es kann aber auch sein, dass die Krieger damals, die haben den Schild links gehalten, weil rechts das Schwert war.
Ja.
Ne? Rechtshänder, ja. Und die neigen dann auch zu, ne? Zu linksrum.
Links rüber, ja.
Ja. Aber da gibt es unterschiedliche Erkläransätze, warum das damals halt so gemacht wurde. Aber jedenfalls wurde nicht überlegt, vielleicht, wie man den Linksfüßlern richtig einen reinwirken kann.
Vielleicht hat auch was mit der Queen zu tun, die einfach meint, ihr gefällt linksrum besser, so wie damals mit 42,15 Kilometern wegen der Tribüne mit dem Ziel, dass das direkt in, was war es, Windsor oder wo auch immer, davor endet. Vielleicht hat die einfach gesagt, vielleicht war es auch die Queen, wir schieben einfach alles der Queen in die Schuhe. Ich möchte, dass wir linksrum machen, dann haben sie gesagt, okay, alles klar, wir hinterfragen nichts mehr. Nee, das ist kleiner Spaß, das war so wahrscheinlich nicht, aber...
Ja, aber also beim Marathon war es ja so.
Beim Marathon war es
ja, das war ja eher eine Laune als jetzt eine Regelhaftigkeit. Ja. Ja, aber also letztlich unser ganzes Regelsystem im Sport haben wir den Briten zu verdanken, die das halt damals einfach verfasst haben. Und ja, da sind halt viele Sachen von übrig geblieben, die aber jetzt eben ja auch so eine lange Tradition haben, dass es dann nicht mehr verändert wird. Und jetzt ist es natürlich auch Sozialisierung, ja. Also du gehst auf den Platz und dann laufen halt alle links, dann läufst du eben auch links.
Es fühlt sich aber auch ganz komisch an, rechts rumzulaufen. Ich habe das ja natürlich schon ab und zu gemacht, wenn das Stadion leer war und du hast nur so NIs gemacht, so 100-100 irgendwie nach einem lockeren Dauerlauf oder sowas. Es ist irgendwie, es fühlt sich ganz falsch an, finde ich, auch rechts rumzulaufen. Also vor allem, wenn du es natürlich irgendwie, wie gesagt, wenn es jetzt so spielerisch ist, ein bisschen ins und out, dann machst du es vielleicht auch mal auf Bahn 3 oder so, damit der Radius nicht so eng ist. Ja. Aber wenn du es auf Bahn 1 machst, dann finde ich, fühlt sich rechts rumlaufen im Stadion wirklich sehr strange an einfach. Ja.
Oder nimm mal die Halle, ne, wo das ja noch viel enger ist. Ja. Da anders rumlaufen, das ist schon.
Da habe ich schon probiert, glaube ich. Ja, genau, das würde gar nicht gehen, gedanklich, glaube ich, ja.
Also alle weiteren Beobachtungen, Fragen und so gerne an uns.
Ja, lasst uns gerne auf Insta diskutieren, dann können es die anderen auch lesen. Ihr dürft uns auch Mail schreiben, aber wenn man es halt bei Insta in der Kommentarspalte macht, dann können ein paar andere Leute das ja mitverfolgen und sich auch äußern. Da bin ich sehr gespannt, wie ihr das so erlebt oder was eure Gedanken auch sind zu Olympischen Spielen in Deutschland irgendwann mal wieder vielleicht oder auch nicht. Das ist spannend auf jeden Fall. Und ja, nächste Woche Leichtathletikmeisterschaften in der Halle. Ich bin gespannt, weil wir haben dann hoffentlich ein bisschen mehr vielleicht auch wieder leichtathletischen Content zu besprechen. Aber ich fand das jetzt heute auch mal wieder gut. Wir haben schon lange keine Folge mehr zu zweit gemacht und so ein bisschen sportphilosophisch Olympische Spiele, Winterspiele zu zerlegen, Medienumgang mit Sportlern etc. Fand ich auch ganz nett. Ist auch ganz cool gewesen. Das heißt,
ich gehe jetzt Tee trinken und mein Stimmchen fliegen.
Ich wollte gerade sagen, ich und die Community drücken dir, Ralf, die Daumen, dass die Kombination warmer Tee plus AG1 hilft, dass du nach, jetzt lass mal überlegen, 3 Wochen fast schon, wann waren wir in Köln? Der Live-Podcast, 4 Wochen?
Nochmal, immer. Achso, dass ich die Husterei habe, ja?
Das ist ja nicht weg, du kriegst das nicht los, so richtig Wochen. Irgendwie. Ja. 300 Wochen, das ist krass, wie lange sich das jetzt echt dahin zieht. Nee, wir drücken die Daumen und hoffen, nächste Woche ist das alles überstanden. Und ihr zu Hause solltet auch auf euch aufpassen. Wie gesagt, aktuell, es kursiert einiges. Es reicht bei mir schon immer, wenn ich morgens in die Kita gehe und sehe, was für ein Anschlag an der Tür hängt und wie viele neue Stichpunkte da an Epidemien gerade grassieren. Dann denke ich mir jedes Mal, ganz schnell hier wieder raus. Ja, genau. Was natürlich Quatsch ist, weil logischerweise, wenn dein Kind was kriegt, dann kriegst du es vielleicht auch. Also, dementsprechend passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Leute, jetzt haben wir mal eine intime Frage an euch. Wünscht ihr euch so zu Beginn des Jahres auch jemanden an eurer Seite, der euch gut versteht, der euch den Rücken frei hält und euch mitnimmt auf euren möglichen Weg zum Erfolg? Nee, wir reden jetzt gerade nicht von Online-Dating, auch wenn es sich so anhört, sondern von Online-Business. Und Philipp, du hast ja mit unserem Partner mit Shopify schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja, absolut, Ralf. Shopify ist auch unsere Plattform, auf die wir vertrauen, um unseren kenianischen Kaffee, unseren Moyo-Kaffee zu verkaufen. Und da geht es wirklich kaum simpler, als die Möglichkeiten über Shopify zu nutzen, sowohl von der Möglichkeit der Shop-Erstellung über die verschiedenen Pakete, die man dort dann eben auch buchen kann. Und am Ende auch, was natürlich Kundenservice und Zahlungsabwicklung anbelangt, da ist Shopify wirklich absolut top. Und Felix und ich, wir sind sehr, sehr happy mit Shopify. Von dem her können wir das guten Gewissens an euch weiterempfehlen. Shopify nutzen ja nicht nur wir, sondern bereits zehntausende deutsche Unternehmen. Und das Beste ist, ihr könnt damit wirklich überall verkaufen. Egal ob im Laden per Point of Sale, über Social Media oder Marktplätze wie eBay. Und das alles inklusive zuverlässigem 24/7 Support rund um die Uhr. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level. Auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.